Danke, Jesus, ja. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir, Herr, in deinem Licht stehen, Herr. Es ist nicht das Licht, Herr, diese Scheinwerfer, sondern es ist das Licht des Herrn, das uns erleuchtet, Herr. Es ist das Licht des Herrn, das unser Herz erleuchtet, das es erwärmt und uns wirklich, Herr, näher zu dir bringt. Und wir beten, dass mehr von diesem Licht in unserem Leben ist, Herr, dass es wirklich scheint. Herr, dass wir wie Leuchttürme in dieser Welt einfach erkennbar sind. Und wir beten, Herr, dass eine neue Generation, Herr, nicht nur vom Alter her, sondern eine neue Glaubensgeneration hervorkommt, Herr. Aus dieser ganzen Krise, aus dieser ganzen depressiven Situation, Herr. Ich bete, dass wirklich eine neue Glaubensgeneration, eine qualitative Generation hervorkommt, Herr, die wirklich gereinigte Herzen haben, die leuchten, Herr, in diese Welt hinaus, Herr, die sich nicht nur selbst beleuchten, Herr, sondern wirklich in diese Welt hinausleuchten, Herr, dass sie Orientierung geben denen, Herr, die dich brauchen, Herr, die sich verloren haben, die irgendwo blind und taub in dieser Welt umherirren. Ich bete, Herr, lass deine Gemeinde wieder, Herr, zu Kräften kommen, lass sie wieder wach werden, lass sie wieder, Herr, Kraft des Heiligen Geistes erfahren und wirken, Herr. Danke, Jesus, dass du der Herr bist deiner Kirche. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben, hier und wo auch immer in dieser ganzen Welt. Ich wünsche euch einfach eine gute Zeit jetzt und ich hoffe, ihr seid fit. Es ist ja auch nicht mehr so früh und zweiter Gottesdienst bei uns, natürlich 11:30 Uhr, ist ja schon fast Mittag, aber ich glaube, dass Zeit wirklich relativ ist. Ich habe festgestellt in dieser Woche, wie schnell die Woche rum ist. Also das fällt mir immer beim Gebet auf, abends im Instagram, was ich immer anbiete von 8:20 bis 8:00 abends, da stelle ich immer fest, das war doch schon Sonntag, jetzt schon wieder Sonntag und irgendwie die Woche, die rast so schnell vorbei und ich kenne auch die alten Geschichten, das hat meine Tante und mein Opa schon gepredigt, die Zeit wird verkürzt und alles geht ganz schnell, also dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber 24 Stunden sind immer noch 24 Stunden. Komisch, ne? Wie das Gott so macht. Okay, heute ist unser Thema ein Date mit Gott, eine Verabredung mit Gott. Das ist sozusagen das schöne Bild dazu. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr sitzt an diesem Stuhl da und gegenüber sitzt Gott, was würdet ihr ihn so fragen? Oder würdet ihr, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir manchmal so sitzen würden mit Gott. Also so, entschuldige, ich habe gerade mal noch eine Nachricht. Wie viel haben wir? 39 Leute gerade online. Warum, Gott, machst du das nicht hier, dass da ein paar Tausend drin sind? Also ich hätte jetzt irgendwie lieber, dass da jetzt nicht 39 steht, sondern 39.000 oder so. Das wäre doch mal ganz nett und so. Und Gott sagt, hey, mit wem bist du hier verabredet? Meine Frau ist da ganz pedantisch in den Dingen. Handy am Tisch, ganz, ganz böse. Also dann guckt sie so freundlich. Es gibt eine Freundlichkeit in ihr, die da fallen Köpfe. Das willst du nicht haben. Aber ganz freundlich. Ein Date mit Gott, ja, eine Verabredung mit Gott, ja, würde ich sagen, Herr, wir beten so viel und wir machen und tun und wir merken aber nicht wirklich die Qualität, die damals, als Jesus hier war auf der Erde, passierte viel mehr und Herr, warum ist das denn so? Worauf wartest du denn? Ich bin doch bereit. Und und dann sagt er, hast du wirklich mit mir jetzt gerechnet? Hast du eine Begegnung mit mir gehabt? Hast du eine Zeit mit mir gehabt? Oder hast du letztendlich dir nur überlegt, was ist für dich wichtig? Was hast du für Wünsche? Was hast du gerade auf dem Herzen? Und das ist oft so, dass wir den Alltag so gestalten, mir mangelt dieses oder jenes oder da ist eine Situation, die ist nicht unbedingt optimal, da müsste ich doch mal, und wenn du ein guter Christ bist, dann tust du das, dann musst du so, Herr, finde ich jetzt nicht in Ordnung, hast du dich noch nicht drum gekümmert, muss ich dich jedes Mal darauf aufmerksam machen. Das ist manchmal so das Gebet, was wir beten. Natürlich sagen wir das nicht so, Aber wenn wir ihn daran erinnern, dass er Dinge tun sollte, die nicht in Ordnung sind, dann müssen wir schon letztendlich sagen, okay, Herr, ich erinnere dich daran, also das finde ich jetzt nicht in Ordnung, was da so läuft. Könntest du das nicht vielleicht irgendwie ändern? Mein erster Punkt ist tatsächlich, du brauchst ein Date mit Gott. Du brauchst eine Verabredung mit Gott. Du brauchst eine Beziehung, eine Begegnung mit Gott. Das ist essentiell, das ist existenziell wichtig. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Das ist deswegen so wichtig, weil, ich habe das vorhin schon gesagt, im ersten Gottesdienst, Georg, du wirst mir recht geben, früher, oder ich glaube auch Manuel wird mir recht geben, in der Schule haben wir gelernt, Erfahrungstheologie ganz böse und ganz wichtig, halte dich am Wort. Aber wenn ich mich an Wort halte und die Erfahrung mit Gott nicht habe, dann ist das für mich Brain-Theologie. Das ist nur Kopftheologie. Und da, bis dahin haben wir schon gesagt, das dauert. Also das kann 40 Jahre durch die Wüste gehen und noch länger. Aber der Punkt ist halt letztendlich, wenn du nicht die Erfahrung mit Gott gemacht hast, hast du eine Heilung schon mit Gott gehabt? Hast du eine Erfahrung mit ihm, dass Gott heilt? Hast du eine Erfahrung mit Gott gemacht, der deinen Lebensumstand verändert? Ist das nicht Erfahrung? Vielleicht hast du das alles nicht gehabt, dann würde ich sagen, du bist religiös. Weil religiöse Menschen machen keine Erfahrung mit Gott. Sie glauben an eine Philosophie oder sie glauben irgendwo etwas, was ihnen Leute erzählt haben. Aber Gott möchte, dass du ihn erfährst. Gott möchte in deinem Leben ganz nah sein. Er möchte in deinem Herzen sein. Er möchte natürlich aber auch eingeladen werden. Er kommt nicht einfach so. Er kommt nicht über dich. Der Teufel macht das. Er kommt über dich und versucht dich zu verführen und dann nimmt er dich in Anspruch und versucht durch dich alles zu machen, nur damit Gott schlecht dasteht. Und er versucht Menschen kaputt zu machen. Er versucht alles Mögliche, damit Gott nicht geehrt wird. Gott tut das nicht. Jesus tut das nicht. Ich lese uns einen Abschnitt aus Offenbarung 3, 18 bis 20. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Also nicht irgendwelches Gold dieser Welt, sondern die Schätze Gottes zu kaufen. Ich werde vielleicht noch drauf kommen, was damit gemeint ist. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider. Reinige dich, gereinigte Kleider. Nimm sie von Gott, die gereinigt sind. Lege deinen Mist ab. So funktioniert die Geschichte. Dann wirst du reich sein und kaufe weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du siehst oder damit du sehen kannst, damit du die Wahrheit erkennst, was eigentlich los ist. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür, und das ist der wichtige Vers, den ich auch hervorheben will. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Gott, Jesus, der Heilige Geist, will eingeladen werden. Er möchte in dein Leben eingeladen werden. Nun sagst du dir, ja, das habe ich ja mal gemacht. Ich habe Jesus eingeladen in mein Leben, ich habe mich bekehrt. Ich habe, wenn ihr nicht wisst, was Bekehrung heißt, also ganz konsequente Entscheidung zu sagen, ich möchte mein Leben mit Jesus leben und wende mich ab von der Welt. So, ich habe das doch gemacht. Es ist so ähnlich wie dieser Spruch, wenn du gefragt bist, Schatz, liebst du mich? Ja, habe ich dir vor 20 Jahren gesagt. Man muss das ja nicht immer wiederholen, ne? Da sind wir ein bisschen mundfaul, was das anbetrifft. Aber in Gottes Reich funktioniert es nicht anders. Er möchte für alles eingeladen werden. Und jetzt kommen wir in ein Geheimnis hinein, was euch vielleicht irgendwo ein bisschen abhanden gekommen ist. Deswegen habe ich auch vorhin gebetet, wir brauchen wieder eine neue Glaubensgeneration. Eine Generation, die wirklich Glaubensschritte tut. Und wenn ich sage Erfahrungstheologie, ich bin ein Fan davon, weil ich möchte meinen Gott erfahren. Ich möchte nicht nur ihn im Kopf haben, sondern auch in meinem Herzen haben. Und da geht es mir ganz einfach darum. Und jetzt nehme ich euch mal mit in einen bestimmten Hintergedanken, den ihr mit mir mitdenken sollt. Und zwar, Gott möchte uns an inwendigen Menschen erneuern, wiederherstellen oder reparieren oder ganz neu machen, je nachdem, wo das Problem ist. Also beispielsweise, du möchtest von Gott, dass deine Lebensumstände verändert werden, dann möchte ich Jesus bitten, dass er in mein Gehirn kommt. Ich gebe ihm den Raum meines Gehirns, meines Wissens, meines Herzens. Ich lade ihn sogar in meinen Körper ein. Warum? Damit ich klar in den Dingen bin, dass er in meinem Leib den Zugang hat, dass ich ihm das nicht vorenthalte, sondern ich gebe ihm meinen Leib. Ich gebe ihm meinen Verstand. Bist du bereit, das zu tun? Jetzt wird's kritisch. Ihr werdet merken, so einfach ist das nicht. Gott will eingeladen werden und er will nicht nur sozusagen dein Partner sein in deinem Leben, sondern er möchte in dir sein. Der Geist Gottes ist in dir. Das Heiligste Gottes möchte in dir sein, nicht neben dir. Nicht mit dir. Und hier ist nämlich die Individualität des Einzelnen. Gott hat nichts gegen Individualität. Gott liebt dich, so wie du bist. Gott liebt deine Individualität und deine Persönlichkeit. Aber was Gott nicht liebt, ist die Teilung mit Gott und mit der Welt. Bisschen Gott, bisschen Welt. Hast du ganz bewusst entschieden, dass Gott das Recht hat, in dein Leben reinzusprechen? Darf er das? Darf er dir sagen, hey, pass auf, da, wo du hingeguckt hast, die Frau, die du angeguckt hast, dieses schöne Röckchen und sowas, da musst du dein Herz davon reinigen, deine Gedanken davon reinigen, denn das ist schon Sünde. Oh, Sünde, das ist immer so gleich mit dem Vorschlaghammer, bäm, gleich auf den Kopf, das ist ganz schlimm. Und dann würdet ihr vielleicht sagen, naja, Flado, ich würde das nicht so überziehen, das ist so religiös, das ist eben nicht religiös. Religiös ist, das einfach beiseite zu lassen. Ach, das macht ja nichts. Aber wisst ihr, Gift ist ja nicht, wird ja nicht, was weiß ich denn, in Literweise geschluckt, sondern tröpfchenweise. Und es vergiftet dich von innen und es vergiftet deine Gedanken und es breitet sich aus. Und wenn das inflationär wird, wenn deine Augen unrein sind und sich alles anschauen, was nicht gut ist, dann verunreinigt es auch dein Inneres. Und irgendwann wird das, was du gesehen hast und was du gedacht hast, wird es zu einer Handlung. Und die Handlung wird dich dazu verführen, dass du sagst, ist aber nicht so schlimm. Hast du Gott das Recht gegeben, in dein Leben reinzusprechen? Wisst ihr, in 2. Mose 16, da gibt es, könnt ihr mir mal das Bild zeigen? Okay, also, das ist also 2. Mose 16. 40 Jahre Mose aus Ägypten da, ne? Ägypten, Kairo da und Israel da oben. Also, rein navigationstechnisch, 9 Stunden und 5 Minuten sind mit dem Auto zu Fuß 6 Tage. Er hat 40 Jahre gebraucht. Nein, ihr könnt ja auch sagen, so ein Auto hatte ich auch schon mal, wo man 40 Jahre brauchte. Aber das lag nicht daran. Und ich möchte euch einfach nur deutlich machen, 40 Jahre mit einem ganzen Volk, also mit einer Stadt, die vielleicht doppelt so groß ist wie Frankfurt. So, mit so einem Volk ziehst du 40 Jahre durch die Wüste. Und was war das Problem? Warum mussten sie 40 Jahre durch die Wüste gehen? Und das ist eben in 2. Mose 16, da steht etwas, wo die Juden oder wo die Israeliten angefangen haben zu murren und zu sagen, bah, Sand, Mist, so ein Punkt, 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 was machen wir hier? Wir verhungern hier, wären wir doch bloß wieder in Ägypten bei den Fleischtöpfen und hätten da was zu essen, hätten wir viel Brot gehabt und alles. Sie waren Sklaven. Ich meine, willst du Sklave sein oder frei sein? Wenn ich also frei sein will, dann muss ich auch in der Freiheit leben. Und die Freiheit fordert von mir klare Entscheidungen, klare Ausrichtung. Das heißt, die Israeliten hatten 40 Jahre es nicht begriffen, dass Gott ihre Freiheit ist. Sie haben mit dem Verstand sind sie durch die Wüste gegangen, aber mit den Herzen waren sie noch in Ägypten. Und dann hat Gott auch deutlich gemacht, okay, ihr kommt nicht ins gelobte Land. Denn wenn ihr euer Herz, wenn es bei den Fleischtöpfen der Ägypter ist, wenn ihr in der Gefangenschaft seid, wenn ihr noch in der Sklaverei seid, dann ist das für mich witzlos. Was kann ich denn mit euch anfangen? Ihr habt nicht mir das Recht gegeben, in euer Leben reinzusprechen und euch zu führen und zu leiten. Sobald Mose weggegangen ist, ein paar Tage, so 10 Gebote und so, was machen die unten? Party und bauen sich selber eigene Götter. Sie waren nicht bei Gott. Sie haben ihm nicht die Chance gegeben, sie zu führen und zu leiten. Aber er hat alles für sie gemacht, sogar Täubchen. Und Manna und alles Mögliche haben sie da zu essen gekriegt. Aber 40 Jahre und dann zum Schluss festzustellen, okay, keiner von uns kommt da ins gelobte Land, Josua und Kaleb vielleicht, aber alle anderen, die waren ein bisschen außen vor. Und jetzt kommt Josua ins gelobte Land. Und das Interessante an dem ist, er will Gott folgen. Er will und er lässt Gott in sein Herz rein. Und er sieht, wow, ja, wir werden sie zwar fressen, aber jetzt bin ich der Chef und jetzt habe ich hier noch einige, die jetzt nur diese große Stadt Jericho erobern sollen. Und was meint ihr, diejenigen, die sich ein bisschen in die Bibel auskennen, wie viel hat Josua Steine abgerissen aus Jericho? Nicht einen einzigen. Er ist einfach nur drumherum gelaufen und trompetet. So, das heißt, Gott war auf seiner Seite, der hat gar nichts gemacht. Der hat eigentlich nur Party gemacht und Gott hat gehandelt und hat ihn geführt und geleitet. Wenn du Gott die Chance gibst, wenn du ihn einlädst in dein Leben, wenn du ihn auch als Christ, und ich spreche das auch zu Christen, Offenbarung 3, sagt ja nicht zu irgendjemand in dieser Welt, also das, was ich vorhin gelesen habe, die Gemeinde in Laodicea, da geht es nämlich noch darum, dass Jesus es nicht gefällt, dass du nicht heiß bist und nicht kalt bist, sondern irgendwas dazwischen und das so mittendrin, so irgendwas Laues ist nicht so sein Ding. Das mag er nicht. Und das wird aber an eine Gemeinde geschrieben, das wird nicht an die Welt geschrieben. Eine Entscheidung zu treffen. Also Jesus sagt das zu einer Gemeinde, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an und wenn du mich nicht reinlässt, dann ist schlecht. Aber wenn du mich reinlässt, dann werde ich dir Leben schenken. Also dieses Abendmahl oder das Mahl bedeutet ja auch immer in diesem Zusammenhang Leben. Also Leben, Gemeinschaft mit Gott, das ist eigentlich so die Aussage. Sei klug. Ich rate dir, Gold zu kaufen, ein Gold, das Gold, göttliches Gold. Die Werte, lebe die Werte Gottes. Lebe die Werte Gottes, lass dich mit den Werten Gottes erfüllen. Weiße Kleider, reinige dich von den Dingen, die unrein sind. Da, wo du Geld unterschlagen hast, da, wo du Sünde begangen hast mit deinen Augen, das muss noch nicht mal irgendwas, dass du tatsächlich auch irgendwas physisch gemacht hast, aber schon das reicht aus. Warum ist das Gott so wichtig? Ich habe mich das oft gefragt früher, warum ist das dir so wichtig? Was hat das denn damit zu tun, ob ich jetzt gerettet werde oder nicht? Was ist das für eine Bedeutung? Und Gott sagt, nein, das wäre gar nicht so dramatisch für mich. Das wäre alles in Ordnung. Nur das Problem, was ich damit habe, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Entweder bin ich der Chef oder jemand anders. Und das ist eben das Problem. Du kannst nicht Gott für dich einfach in eine Tasche packen. Entweder ist er der Herr deines Lebens oder du. Aber beides geht nicht. Und das ist eben so das Grundproblem. Und wir fragen uns oft, warum werden Gebete nicht erhört? Warum wird dieses oder jenes nicht erhört? Weil wir manchmal eine Inflation der Gebete haben. Weil wir über alles Mögliche beten und über alles Mögliche Gott einfach bitten, mach dies, mach jenes, mach das und du tu das, tu jenes, das gefällt mir nicht und jenes gefällt mir nicht und das finde ich nicht in Ordnung, kümmere dich doch mal drum. Mach dies und mach das. Und wir verteilen Gott sozusagen in jede Notsituation dieser Welt, in meine Notsituation, in die Notsituation jemals anderen und so und sagen, hey Gott, mach da, mach da, mach da, mach da. Und das wird so inflationär verteilt, dass es eigentlich gar nicht mit uns was zu tun hat, sondern wir entziehen uns dieser ganzen Geschichte und sozusagen wir manipulieren Gott, dass er die Dinge tut und sind aber nicht dabei. Das heißt, wir laufen noch nicht mal mit Trompeten um Jericho, sondern wir sitzen irgendwo vom Berg aus, wir beten dann so letztendlich so ein bisschen wie Mose und wir wären gerne Mose, der gekämpft hat, als sie gekämpft haben, dass sie nach ins gelobte Land kommen. Aber wir sind ja schon da. Das heißt, Gott sagt uns, ey, macht Lobpreis. Lasst wirklich mein Herz, fangt an, in eurem Herzen anzubeten. Wenn es um ein Gebet geht, was wirklich Durchbrüche schafft, dann ist es die Anbetung. Und es ist nicht die Fürbitte an sich. Gott weiß, dass es ein Problem gibt. Er ist ja nicht blind oder er ist ja auch nicht taub und er weiß, wo das Problem ist. Aber du kannst ihn auch nicht in irgendein Problem hinsenden. Er ist ja kein Dienstleister. Er ist Gott. Und er weiß diese Dinge. Aber er fragt dich, weißt du es auch? Was willst du bereit oder was bist du bereit da zu tun? Kann ich dich da hinsenden in dieses Problem? Wisst ihr, ich werde oft, gerade jetzt, wenn ich so abends meine Gebetszeit habe, auch mit einigen auch von euch, die hier seid oder auch die jetzt auch im Livestream sind, und die schicken mir manchmal Gebetsanliegen, sind aber zu beschäftigt und selber im Gebet dabei zu sein. Stellt euch jetzt mal vor, ich würde das jetzt Gott so sagen, Gott, mach du mal, aber lass mich da mal raus. Hey, ich habe einen Nachbarn, der ist nicht gläubig. Herr, mach du da was. Aber ich mache da nichts. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich, ich wäre total genervt. Manchmal bin ich das auch in diesem Zusammenhang. Aber ich sage das einfach mal ganz deutlich, wie es ist. Wir gebrauchen das Gebet inflationär. Wir verteilen irgendwelche Anweisungen an Gott, sind aber nicht in der Verantwortung, das auch zu tragen. Wir sollen die Welt erreichen und sagen, Gott, erreich du sie für uns. Ich sage, ja, mache ich gerne. Ich erreiche sie gerne für euch, wenn ihr dabei seid. Ihr braucht ja nur euren Mund aufzumachen, ich werde reden. Ja, das ist zu viel, da habe ich nicht die Zeit zu. Lässt du Gott in dein Leben rein? Hat Gott das Recht, in dein Leben reinzusprechen? Jesus wirkt durch sein Wort in dir und du musst das Wort Gottes annehmen. Es hilft dir nicht, gute Predigten zu hören. Ihr könnt jetzt auch sagen, okay, Flader, das ist mir zu heavy und das ist mir zu hart und da gibt es andere Prediger, die predigen Gnade und Vergebung, das predige ich auch. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass das einen Preis kostet. Die wird manchmal verschwiegen wegen den guten Perspektiven. Weil man denkt, oh, die guten Dinge sind gut, okay, die nehme ich. Aber die anderen Dinge, beispielsweise. Wir haben vielleicht, was weiß ich denn, oder kennen Leute, die Christen sind und wiedergeborene Christen und glauben und sind in einer schlechten oder nicht gottgewollten Beziehung. Und diese Beziehung ist nicht in Ordnung, weil sie nicht von Gott gereinigt und geheiligt ist. Weil sie nicht von Gott gewonnen, weil Gott nicht in diese Beziehung reingekommen ist. Und dann ist es aber dann auch egal. Zu sagen, boah, ja, wir wollen da jetzt nicht, was weiß ich denn, so kleinlich werden. Aber wie soll Gott so eine Beziehung heilen? Wie soll Gott andere Beziehungen heilen? Ihr kennt ja dieses System mit den Äpfeln, ne? Einen faulen Apfel auf gesunde Äpfel stellen und so, ganz viele, dann wird also dieser eine faule Apfel nicht gesund. Du kannst auch ganzen Korb volle schlechter Äpfel und einen gesunden machen, der macht auch nichts gesund. Also komischerweise, das Schlechte breitet sich immer aus. Und du kannst das Gute nicht einfach auf das Schlechte draus ist, sondern du musst das Schlechte entsorgen. Das muss raus. Du musst aus dir, aus deiner Person, musst du das Schlechte rausnehmen. Das ist hart. Wollen wir nicht. ich würde lieber so ein bisschen Gott und ein bisschen diese Welt und ein bisschen die angenehmen Seiten dieser Welt. Und wenn das nicht angenehm läuft, dann bitte ich meinen Gott, dass er es ein bisschen angenehmer macht. Weil, hallo, ich habe es so schwer zu tragen. Wir haben eine Verheißung von Gott. Ich merke, ich bin ernst in diesen Dingen und momentan beschäftigt mich das auch sehr, weil ich glaube, dass eine neue Generation der Gläubigen hervorkommen wird. Ich möchte auch hier zum Schluss kommen. Ich möchte euch einfach deutlich machen und einladen, einen Gedanken mit mir zu teilen. Wir müssen wieder anfangen, die Gebete richtig einzuordnen, richtig in die richtige Kategorien. Was will ich tatsächlich von Gott und was bin ich bereit, auch das zu was bin ich bereit auch zu tun dafür? Wie viel Verantwortung will ich für mein Gebet auch mit übernehmen? Wie viel will ich Gott auch in meinem Leben wirken lassen? Bete nicht sinnlos. Bete nicht das, was du nicht meinst. Bete nicht nur, weil sie es gehört. Sondern fang an, Gott einfach in deinem Leben Raum zu geben, dass er dich dahin führt, was du beten sollst. Wenn wir sagen, Herr, lehre mich zu beten. Wir haben ja das Vaterunser von Jesus bekommen. Warum haben wir das gekriegt? Weil die gefragt haben, Herr, wie sollen wir denn beten? Und dann listet er so ein bisschen auf, was er ist. Aber dann hat er seinen Jüngern gesagt, wenn ihr nicht, was ihr beten sollt, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen und er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird euch ins Gebet führen. So, was ist eigentlich zu tun? Da möchte ich jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit in diesem Moment. Wenn also wir beten und es nicht geschieht, dann möchte ich mich hier ein bisschen festlegen, damit ihr auch seht, dass ich auch wirklich das ernst meine. Warum geschieht es nicht? Dann kann es einige Gründe haben. Erstens, der erste Grund ist, dass du das nicht losgelassen hast, dass du Ägypten noch nicht losgelassen hast, dass etwas Ägypten in dir noch drinne ist, dass du zwar verbesserte Lebensumstände haben willst, aber nicht aus Ägypten raus. Das heißt, du hast noch Lebensbereiche in dir, die du Gott nicht abgegeben hast. Wo Gott das Recht nicht hat, diese Dinge anzutasten. Aber du erwartest von ihm Veränderung, Befreiung, Heilung. All diese Dinge erwartest du, aber du gibst nicht alles. Also wird er auch letztendlich in die bestimmten Bereichen nicht handeln können. Zweitens. Manchmal beten wir, dass wir befreit werden oder geheilt werden, aber ich sage euch etwas, dass Freiheit, Befreiung nichts mit Gebet zu tun hat. Und das ist vielleicht etwas, was euch vielleicht merkwürdig vorkommt. Warum? Wir sollen doch um Befreiung beten. Wo steht das? Was macht frei? Georg, was macht frei? Die Wahrheit macht frei. Hallo. Die Wahrheit wird euch frei machen, nicht das Gebet, sondern die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, darf ich das überhaupt predigen? Dass die Wahrheit dich frei macht? Also wir haben immer gedacht, das Gebet ist immer so das Nonplusultra für alles. Das können wir für alles herholen. Und wenn das nicht klappt, machen wir noch ein bisschen Fasten. Und wenn das gar nicht klappt, naja, dann ist der schuld. Johannes 14, Vers 6 sagt, und Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Das heißt, wir müssen an erster Stelle zu Jesus kommen. Ich bin die Wahrheit. Darf Jesus die Wahrheit in deinem Leben offenbaren? Darf er dich durchleuchten? Willst du nach der Wahrheit Gottes leben oder nach deiner Wahrheit? Wenn du also, und ich komme wieder und verbinde diese zwei Dinge, was ich am Anfang gesagt habe und was ich jetzt sagen möchte. Wenn ich also ein Erlebnis mit Gott haben will, befreit werden will, geheilt werden will, ein neues Leben mit Gott leben will, wenn ich das alles will, dann muss ich ihm den Raum geben, in meinem Leben das auch zu tun. Und dann muss ich wahrhaftig sein. Da muss ich ihm die Wahrheit offenbaren. Da muss ich sagen, das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch in Ordnung, dass es nicht in Ordnung ist. Möchte ich nur damit sagen. Weil vielleicht kannst du es gar nicht alleine beseitigen, das Problem. Aber Gott sagt ja nicht, hey, du bist Sünder, deswegen will ich dich nicht haben, sondern du bist Sünder und ich möchte dir helfen, dass du von der Sünde frei wirst. Versteht ihr diesen Gedanken? Gott möchte den Raum in deinem Leben haben, damit du davon frei wirst und du darfst es nicht zurückhalten, weil du denkst, ja, vielleicht wird Gott böse, wenn ich das offenbare. So ein Quatsch. Das ist die Lüge des Teufels. Gott möchte, dass du ihm dein Leben hingibst und er möchte dich reinigen. Und natürlich wirst du Dinge nicht können. Natürlich werden sündhafte Dinge in deinem Leben passieren. Aber Gott wird dir helfen, damit klarzukommen und das aus dem Weg zu räumen. Gott liebt dich. Und er liebt dich so, wie du bist, auch in deiner Individualität. Aber was er nicht liebt, ist, dass du ihm Dinge vorenthältst und sagst, da hast du kein Recht darauf. Das ist etwas, was er nun gar nicht mag. Es liegt daran, dass wir manchmal nicht befreit sind, weil wir nicht wahrhaftig sind, weil wir nicht ehrlich sind vor Gott. Und das ist halt oft das Problem, dass wir schwach sind. Schwach in unserem Glauben. Und ich möchte uns wirklich einladen, in die Kraft Gottes zu kommen. Lass uns aufstehen. Jesus, ich bete einfach, dass wir die Fähigkeit haben, dir alles zu offenbaren, Herr. Ich wünsche mir, dass wir fähig sind, all das zu bekennen, was nicht in Ordnung ist, und dich einzuladen, damit du uns helfen kannst, auch diese Dinge aus dem Weg zu räumen. Jesus, wir wollen nicht lax werden, wir wollen nicht irgendwo mittelmäßig sein und so sagen, ach ja, da wird sich der Herr schon nicht drum kümmern müssen oder so. Und das ist ja auch nicht so dramatisch. Aber Jesus, Herr, du willst alles in uns, was in uns ist. Du willst alles haben. Du willst der Herr unseres Lebens sein. Die Qualität unseres Glaubens, die Qualität der himmlischen Gaben und diese himmlischen Begabungen, Herr. Herr, die du geben möchtest, die eine große Auswirkung haben sollen, die funktioniert nur durch Menschen, die sich ganz Jesus hingeben. Die dir die Tür geöffnet haben, wo du einkehren kannst, wo du, Herr, uns neu kleidest, wo du uns neu ausrüstest, wo du uns neu versorgst. Herr, und diese Qualität, die wünsche ich mir, Herr. Und es ist so schade, Herr, Herr, dass wir noch manchmal mit unseren Köpfen noch irgendwo in Ägypten sind und denken uns, ja, ich habe ja noch Zeit. Herr, und wir sind schwach, Herr. Die Kirchen sind schwach. Aber ich bete, Herr, dass wirklich eine Erweckung stattfindet, ein Wachrütteln der Christenheit. Dass wir anfangen, in jeden Lebensumstand, in jede, nicht nur in die Krankheit dich einzuladen, sondern auch in unsere Gesundheit und in unsere Freude, in unser ganzes Leben, in unser Sein, in unseren Verstand, in unser Herz, in unseren Leib. Herr, in allem, Herr, sollst du der Herr sein. Jesus, ich bitte dich darum. Ich möchte auch diejenigen aufrufen, die heute Morgen vielleicht auch diese Botschaft zum ersten Mal in dieser Art und Weise hören, dass sie eine klare Entscheidung für Jesus treffen möchten. Dass sie das tun dürfen und sollen, Herr, damit sie eine ganz klare, und ja, dass sie ganz klar mit Gott sich vereinen, dass sie ganz klar auch die Führung Gott übergeben, damit Gott dich aus deinem Umstand rausholen kann, damit du aus deinen Ägypten ins gelobte Land kommst, dass du nicht in der Wüste bleibst. Und vielleicht ist dein Leben momentan Wüste. Oder vielleicht ist dein Leben noch Ägypten, die Sklaverei. Du bist abhängig von anderen Leuten und denkst, ich werde fremdgesteuert, ich werde gelebt, ich lebe nicht selber. Aber Jesus lädt dich ein, du willst leben, ich habe das Leben. Bis jetzt hast du nur existiert, aber ich habe das Leben. Willst du das Leben? Die Konsequenz, dass du dein Leben ihm gibst, ist, im Endeffekt, dass du Freude und Freiheit erlebst, dass du befreit wirst, dass du wieder hergestellt wirst, dass du erneuert wirst, dass du in deinem Herzen wieder gesund wirst. Das ist die Konsequenz einer Entscheidung für Gott. Und ich möchte mit euch dieses Gebet beten. Ich werde es vorsprechen und ihr könnt es mir nachsprechen. Gott, ich weiß, dass ich fehlerhaft bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich werde auf Jesus, deinen Sohn, vertrauen. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist und dass er meine Sünden ans Kreuz nahm. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt wurde. Ich übergebe mein Leben heute Jesus. Danke Gott für dein Geschenk der Vergebung und das ewige Leben. Bitte hilf mir, für dich zu leben. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns einfach dieses Lied jetzt noch gemeinsam singen und einfach Gott Ehre geben. Danke, Jesus.
Amen. 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 Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich, unterstützt dich, ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Yeah.